Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytaria. Der Lust auf Vegan Podcast. Von und mit Erik Hübner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lust auf Vegan Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Durch meinen Umzug von Land in die Stadt hat sich bei mir natürlich ja auch irgendwie so, ich sag mal, Flora und Fauna verändert. Und natürlich lebe ich jetzt zum Beispiel eben mit Stadttauben zusammen, beziehungsweise nehme die natürlich viel mehr wahr als zuvor und finde die auch putzig und süß. Und dann habe ich mir so Gedanken gemacht, Mensch, wer kümmert sich eigentlich um die Tauben oder wer sorgt dafür, wenn die krank sind und wie kamen die Tauben in die Stadt? Welche Vorurteile gibt es und wie sind die Tiere wirklich? Was haben die für ein Sozialverhalten? Und so habe ich mich mit der Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden in Verbindung gesetzt und dort angefragt, Mensch, ich würde einfach gerne mal eine Folge über Stadttauben machen, was es da eben so alles zu wissen gibt und was kann ich selbst dazulernen und was ist spannend, und habe dann eine Folge aufgezeichnet hier in Mainz in der Guten Stube. Die kann ich euch sehr empfehlen. Dort kann man nämlich ganz lecker vegan essen und schlemmen und es gibt immer schönen Kuchen und alle möglichen Sorten Milchalternativen. Vielen Dank, dass wir das dort machen durften, und es ist eine tolle Folge geworden mit vielen Infos und natürlich auch, wie ihr spenden könnt, was ihr machen könnt und so weiter. Alles das erfahrt ihr jetzt in dieser Folge, mit der ich euch ein schönes Hörerlebnis wünsche. Ja, genau, ihr Lieben, ich habe ja gesagt, ich spreche über Stadttauben. Da ich mir immer jemand suche, der da wesentlich mehr Ahnung hat als ich, habe ich heute mich getroffen mit der Hanna von der Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden e.V. Und die Hanna wird uns ja alle Fragen, die wir so gesammelt haben, beantworten. Erstmal vielen Dank, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir haben eben kurz gesprochen und du hast schon ein bisschen geschmunzelt, weil natürlich meine Fragen dir persönlich natürlich nicht neu sind, aber das zeigt ja, dass eben viele Klischees noch so im Raum stehen über Tauben. Und ich habe es ja schon gesagt, dadurch, dass ich dann im Mai in die Innenstadt gezogen bin, in die Altstadt gezogen bin, habe ich die Tiere viel mehr um mich rum. Also meine Flora, Fauna von Land zu Stadt hat sich ja verändert und habe mir dann natürlich dann auch Gedanken gemacht. Und ich glaube, einfach mal wichtig, fangen wir mal mit so Standard-Klischee Nummer 1 an. Also ich weiß es natürlich schon und viele, die hören auch, so die Tauben sind die Ratten der Lüfte. Also ich glaube, das können wir erstmal grundsätzlich verneinen.
Ja, also wir reden da selber auch viel drüber im Verein, weil man fragt sich ja auch, wer soll denn damit eigentlich beleidigt werden? Die Ratten sind ja auch erstmal nur intelligente Tiere, die sich auch aus irgendwelchen Gründen sehr schnell vermehren und deswegen hin und wieder mal irgendwo überhand nehmen. Die Tauben sind auch grau und in den Städten viel unterwegs. Das sind so die Gemeinsamkeiten. Ansonsten, die Klischees sind ja, dass Ratten Krankheiten übertragen. Und das ist, glaube ich, die Parallele, die die Leute mit den Tauben ziehen. Und dass sie sich von Essensresten ernähren. Und das kann man jetzt erstmal nicht verneinen. Das tun sie tatsächlich. Aber das tun sie jetzt nicht, weil sie das unbedingt möchten, sondern weil sie nichts anderes finden. Und grundsätzlich würden wir sagen, dann sind es halt die Ratten der Lüfte. Sie haben trotzdem ihre Daseinsberechtigung und sie können alle beide nichts dafür, dass sie Kulturfolger sind und einfach da, wo Menschen sind, sich ansiedeln.
Also genau, das ist eben schon der Bogen zum nächsten Thema. Was ich jetzt auch tatsächlich erst gelernt habe oder was mir wirklich erst bewusst wurde, seit ich euch folge in sozialen Medien, dass die Tauben, also wie sagt man es denn richtig, ausgesetzte, ausgewilderte Haustiere tatsächlich sind. Also die waren nicht auf einmal da, weil die uns Menschen irgendwie nerven wollten, sondern... Erklär du uns das richtig. Ich merk's schon, da hört's bei mir schon auf.
Es ist ja auch ein altes Problem. Das ist seit Jahrtausenden, dass Tauben in Städten wohnen. Das liegt halt einfach daran, dass sie sich am Menschen orientieren, beziehungsweise in der Umgebung gut klarkommen. Die Stadttauben, die wir hier so sehen, also wir reden jetzt erstmal über Stadttauben. Mhm. Wir kümmern uns ja auch um Wildtauben, aber die Stadttauben sind ja das, woran sich die meisten Leute so stören. Und die sind Nachkommen von den Felsentauben. Und Felsentauben brüten in felsigem Gelände und damit sind Häuserwände für die ganz hervorragend geeignet, um sich niederzulassen. Und wie sie hier gelandet sind, das hat mehrere Wege. Einerseits Nachkommen von Brieftauben, gerade in den Weltkriegen ist da ziemlich viel unterwegs geblieben. Und Hochzeitstauben sind auch heute noch ein sehr großes Problem, Brieftauben im Übrigen auch. Und früher wurden Tauben ja auch sehr viel für den Verzehr gezüchtet, also Eier und Fleisch. Und deswegen sind die auch so gezüchtet, dass sie einen ganz ausgeprägten Brutzwang haben. Die müssen bis zu 9-mal im Jahr brüten, legen immer 2 Eier. Und dann kann man sich leicht ausrechnen, warum die Population relativ schnell wächst, wenn man nicht aufpasst.
Okay, siehst du, das ist spannend. Natürlich, man denkt, oder ich habe da jetzt zu kurz gedacht mit im Krieg, klar, da war das ja noch richtig Nachrichtenmedium. Also ich finde jetzt gerade keinen besseren Begriff dafür. Auch wieder ein gutes Stichwort, die weißen Tauben für die Hochzeit. Ich habe es ja eben schon gesagt, ich muss, was heißt zu meiner Schande bekennen, dass ich da auch erst seit sehr relativ kurzer Zeit, also 2-3 Jahren, sensibilisiert bin. Die werden gezüchtet, es fällt mir unheimlich schwer, das zu sagen, aber die werden als Einwegprodukt gezüchtet.
Ja.
Das heißt, die werden freigelassen und die wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen im Freien quasi und sterben dann.
Das ist leider sehr häufig der Fall. Es gibt, möchte ich der Fairness halber vorab sagen, es gibt Brieftaubenzüchter, die weiße Tauben haben und die auch trainieren. Also die werden nur in einem bestimmten Umkreis von ihrem Heimatschlag aufgelassen und dementsprechend sind dann wohl auch die Raten. Also man kann die bis zu 30 Kilometer weit weg für die Hochzeit buchen und darüber hinaus gibt es einfach dann das Angebot nicht. Was wir aber ständig einsammeln, das sind wirklich wegwerfbare Tauben. Die werden wirklich nur für Schönheit gezüchtet, haben meistens gar keinen ordentlichen Orientierungssinn und mussten sich auch noch nie selber ernähren. Die haben bis dahin im Schlag gelebt und wurden da den ganzen Tag versorgt. Und dann finden wir halt so kleine Schwärme, siebenköpfig, einfach irgendwo auf einer Landstraße, die sich da hinsetzen, weil sie sehen, okay, hier sind ständig Menschen, vielleicht hilft uns ja von denen jemand. Oft sind die dann schon platt gefahren, manchmal haben wir Glück und können sie rechtzeitig finden und die versorgen wir dann.
Ja, das ist, ich wollte sagen, so 7-8, ne, das ist so der Klassiker, den man so bei einer Hochzeit sieht. Aber ich finde das jetzt unheimlich spannend, weil du hast mir ja schon erklärt, dass Tauben in sozialen Verbänden leben. Das heißt, aber gut, das ist bei Laborbeagles ist es ja ähnlich. Die werden ja genommen, weil es Meutehunde sind, die in großen Gruppen zusammenleben können, aber sich gegenseitig nicht schädigen. Und das heißt, die werden dann auch in so Gruppen oder Sozialverbänden dann gezüchtet. Und haben aber trotz allem ja dann zwar nicht diese Überlebensfähigkeit, wie eine Naturtaube nenne ich es jetzt mal, aber trotz allem dann diesen Instinkt, dass sie zumindest zusammenbleiben. Und ich meine, klar, jedes Lebewesen hat einen Überlebensinstinkt, aber dass die dann versuchen zumindest zu überleben.
Ja, das sind Schwarmtiere. Ja. Das heißt, die fliegen dann auch erstmal in die gleiche Richtung, wenn sich das irgendwie einrichten lässt. Und dann suchen sie gemeinsam Futter.
Und was du mir auch schon erklärt hast, aber das habe ich auch bei euch auf der Seite auch gesehen, dass Tauben, also was heißt jetzt wahnsinnig menschenbezogen sind, aber sich zum Beispiel Gesichter merken können und ja deswegen auch entsprechend ja sich orientieren können und auch Leute wiederfinden können. Oder ich weiß nicht, wie...
Die sind sehr visuell. Ja. Und was sie unter anderem können, ist sich menschliche Gesichter merken. Also wenn man jetzt in der Stadt regelmäßig freundlich ist zu Tauben, dann werden die auch eher auf einen zukommen, als wenn man sie tritt, dann werden sie sich in Zukunft eher von der Person fernhalten. Also man kennt ja diese Geschichten, die Guten ins Kröpfchen, die Schlechten ins Töpfchen, dass sie irgendwelche Sachen sortieren können. Das kann man auch auf andere Sachen anwenden. Die können Pillen sortieren Und da gibt es eine total coole Studie, die können Krebszellen von gesunden Körperzellen unterscheiden im mikroskopischen Bild. Und grundsätzlich weiß man ja auch noch gar nicht so genau, wie das bei Brieftauben funktioniert mit dem Orientierungssinn. Es wird aber davon ausgegangen, dass sie unter anderem auch geografische Landmarken sich merken, wobei sie auch mit LKWs an die Auflassorte gebracht werden. Also man weiß es noch nicht so genau, aber sie sind sehr, sehr visuell und können auch auf weite Strecken scharf sehen. Und
das hatte ich auch in meinem Studium. Also da sind sich alle noch auch mit den Gänsen oder generell die Vögel, die in den Süden fliegen, man ist sich dann noch nicht so ganz eins. Also die Theorie ist im Moment also visuell auf jeden Fall, dann mit Erdkrümmung und Magnetismus und mit irgendwas war noch mit Klima. Aber so richtig wissen tut's keiner. Und ich finde, es ist halt einfach faszinierend, ne, wenn die wieder zurückfinden oder wenn im, schöner ist es natürlich im Frühjahr, wenn die Zugvögel wieder zurückkommen. Wenn sie wegfliegen, gucke ich immer hoch und sage hier, toi, 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 dass wir uns nächstes Jahr alle sehen. Hatte ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, da gibt es ja diese ganz schlimmen Fangnetze an den nordafrikanischen Küsten oder in den südeuropäischen Grenzen, wo Vögel gefangen werden, um sie dann zu verkaufen. Sind das eigentlich jetzt, also ich muss zugeben, eins meiner schlechtesten Fächer in der Schule war Biologie. Heute ärgert es mich, bin ich ganz offen, also Leute, Biochemie ist auch wichtig. Ich war immer nur Mathe und Physik. Sind das eigentlich Zugvögel? Nee, ne?
Die sind ortstreu. Wenn die irgendwo wohnen, dann wohnen die da für immer.
Okay.
So funktioniert das mit den Brieftauben. Die werden irgendwo gezüchtet und werden dann an den Ort gewöhnt, werden erstmal in der Umgebung trainiert idealerweise und dann werden die, ich glaube, bis zu 1000 Kilometer weit durch die Gegend gefahren, um dann wieder nach Hause zu finden. Also grundsätzlich faszinierend, was die Tiere leisten können. Mir wird es immer ganz schwer ums Herz, wenn ich weiß, dass die auch ganz grausam motiviert werden. Die werden nämlich von ihren Partnern getrennt und ihren Babys. Das ist das Prinzip des Witwers, damit die Motivation höher ist, so schnell wie möglich nach Hause zu fliegen.
Oh wei, habe ich direkt wieder ein Kloß im Hals. Also ich versuche ja wirklich immer, also halbwegs Toleranz aufzubauen, ja. Aber bei sowas ist dann ja... Gut, ist so bei mir die Toleranz schon überschritten, weil natürlich ist es faszinierend, was die Tiere können, das ist ja keine Frage, aber man muss es dann halt ja auch nicht zwingend, ich meine, klar, wenn du jetzt noch sagst, so im Krieg als Nachrichtenüberbringung und so, das, da verstehe ich zumindest ja noch den Sinn dahinter, aber ich denke mir halt so in der heutigen Zeit, also ich male immer ja so gerne Bilder im Kopf, also ist irgendein Wettkampf, also die Tauben fliegen los, schickst mit dem Handy irgendwie eine WhatsApp, die ist nach 0,5 Sekunden beim Empfänger, damit die Tauben losgeflogen sind. Also so, wir brauchen die ja in keinster Weise mehr als Kommunikationsmedium oder so. Das ist
man nennt es Sport, wobei ich nicht weiß, inwiefern das dann Sport ist, wenn man mit einem Bier und einer Currywurst zu Hause sitzt und wartet, dass also, die Tiere wieder nach Hause kommen.
Ich habe danke, dass du es gesagt hast. Ich habe nämlich drauf gewartet, weil ich weiß das und vermute auch mit Jagd in dem Zusammenhang immer wieder dieses Wort Sport zu vermeiden, weil eben, wie du schon sagst, also wenn überhaupt müsste man Taubensport sagen, aber das ist ja kein Sport, der für den der Mensch irgendwas jetzt getan hat. Bringt mich natürlich direkt zur nächsten Frage. Du sagst, die Tauben sind ortstreu. Jetzt haben wir ja natürlich Sommer, Winter. Gut, im Sommer ist es sehr warm. Da ist es mit Sicherheit wichtig, dass die Tiere grundsätzlich natürlich Fressen haben, aber mit Sicherheit auch Trinken oder Kühlmöglichkeiten haben. Im Winter dürfte es ein bisschen anders sein. Jetzt wohne ich natürlich in der Stadt. Jetzt habe ich natürlich, jetzt bei mir im Mietvertrag steht tatsächlich auch drin, dass ich von meinem Fenster keine Tauben füttern darf, was ich natürlich ja im Grundsatz verstehe. Jetzt heißt es ja aber nicht, dass ich mich gar nicht um die Tiere kümmern kann, wenn ich jetzt an Rhein gehe oder sonst was. Die Frage ist immer, füttern ja, nein, wann, was, wie, besser Leuten wie euch überlassen. Kann man das allgemein, jetzt natürlich nicht nur für Mainz-Wiesbaden, sondern für alle Städte, kann man da ein paar gute Tipps geben, die so möglichst allgemein gültig sind, vielleicht auch Stadt, Land?
Das ist ein schwieriges Thema. Auf dem Land gibt es ja meistens nicht so viele Felsentauben nachkommen. Das ist ja eher so ein Stadtproblem. Auf dem Land landen mal verirrte Brieftauben zwischen und wie man die füttern kann, das ist relativ einfach. Das sind Getreidefresser. Die nehmen alles an Vollkorngetreide oder Hülsenfrüchten, was man so im Schrank findet.
Okay, warte kurz, wer gestern Gedanken hat, kurz Zwischeneinwurf. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel, auch wenn es vielleicht nicht so oft geht. Jetzt finde ich verirrte Brieftauben oder vielleicht sogar verirrte Hochzeitstauben auf dem Land, soll ich also füttern, jemand anrufen, euch anrufen, Verein anrufen oder lassen?
Also wenn die gekennzeichnet sind, also die haben dann einen Telefonring an, dann kann man bei dem Züchter anrufen. Unsere Erfahrung ist leider, dass die meistens kein sehr großes Interesse haben, die Tiere zurückzubekommen. Mhm. Weil die haben ja im Wettbewerb versagt. Die sind ja nicht wieder nach Hause gekommen, sondern sind irgendwo anders zwischengelandet. Das heißt, für die weitere Zucht sind die wertlos. Wenn es jetzt zufällig gerade um die Ecke ist, dann kommen die auch mal vorbei. Aber wir haben das jetzt bei uns im Verein noch nicht erlebt, dass jemand 200 Kilometer gefahren wäre, um seine Taube wieder abzuholen.
Oh, jetzt wird schwierig. Jetzt müssen wir beide am Ball bleiben. Jetzt kommt natürlich schon wieder die nächste Frage. Mhm. Ich bin bekannt für meine Schachtel-Thematik. Ich finde aber immer wieder zurück wie eine Taube. Mhm. Telefonnummer, das ist so ein Ring am Bein. Mhm. Gibt es da einen Tipp, wie ich, auch wenn ich sehr unbeholfen bin, an die Taube und den Ring komme?
Wenn so eine Brieftaube auf dem Balkon sitzt, und ja, wir holen die häufig einfach von Balkonen und Terrassen, weil die sich halt so orientieren, da ein Haus, Menschen, da setze ich mich jetzt hin und hoffe, dass ich Hilfe bekomme. Und dann kann man die auch relativ leicht einfangen. Also wenn sie noch nicht so schwach sind, dass man sie einfach greifen kann.
Okay. Also und dann vielleicht mit so ein bisschen Futter locken und dann versuchen.
Ja, denn der Klassiker mit dem umgedrehten Wäschekorb, dass man so einen Stab unter den Wäschekorb stellt und einen Faden einfach Futter drunter streut.
Okay, also kann man sich ruhig rantrauen, also natürlich so, dass das Tier nicht verletzt wird. Es wird dann vielleicht ein bisschen flattern, wenn es noch Stärke hat, aber...
Also die Brieftauben, die ich dieses Jahr eingesammelt habe, die waren alle nicht mehr sonderlich wehrhaft. Die konnte man wirklich einfach so wie ein Brot...
Ja, also ihr merkt schon, wie wichtig das Thema ist. Okay, das heißt dann, wenn ich die jetzt, gehe ich wieder einen Schritt zurück, wenn ich jetzt, also wir sind noch nicht in der Stadt, sowas finde, ja vielleicht am besten ein bisschen beobachten. Das heißt im Zweifelsfall schon, also Körner oder sowas anbieten und vielleicht schauen, wie...
Die sind auf die Hilfe des Menschen angewiesen.
Okay.
Das ist wie ein entlaufener Hund. Da würde man ja auch nicht sagen, ach ja, wir geben dir mal was zu futtern und dann gucken wir mal, ob der weiterläuft.
Ja, stimmt, ja, hast du recht.
Also die brauchen Hilfe.
Okay.
Also was die Züchter auch häufig sagen ist, ja, gib denen mal Futter und dann fliegen die weiter, dann kommen die nach Hause. Aber wenn die dann einmal Futter gekriegt haben an einem Ort, dann bleiben die halt eher da. Also ich hatte auch ein Jahr lang eine Brieftaube auf der Terrasse und dann habe ich sie ins Tierheim gebracht.
Aber sieht man, es ist ja faszinierend wie Menschen. Also mit der Hundepsychologe immer die Hunde vergleiche, aber es ist ja faszinierend wie menschenbezogen. Also ich meine, klar, warum sollen die auch doof sein? Ich meine, gibt keinen Grund dafür, aber das heißt, die checken sofort hier, der ist besser zu mir wie der andere, bleibe ich da. Ja? Also das ist ja herzzerreißend schon eigentlich, ja. Faszinierend. Okay, und jetzt, wenn wir in der Stadt sind und halt, wie gesagt, immer dieses Thema füttern, nicht füttern, Sommer, Winter. Also was kann man, ich sag mal, grundsätzlich tun? Also wir reden mal nur nicht von verletzten Tauben, sondern das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich laufe jetzt am Rhein, sind viele Tauben, jetzt sehe ich vielleicht so eine kleine Gruppe, 7, 8, 9 weiße Tauben. Soll ich dann schon bei euch anrufen, sagen, guck mal, kann man da irgendwie auch als Laie einen Blick dafür entwickeln?
Ja, also ich finde schon, dass man sieht, ob die in den Schwarm integriert sind oder ob sie da gerade frisch gelandet sind und noch völlig orientierungslos.
Genau, das dachte ich mir jetzt zum Beispiel, so dass man dafür zumindest mal versucht.
Ja, also jetzt zum Beispiel in Kastell, da neben der Reduit, da ist ein mittelgroßer Schwarm und da ist eine weiße Taube, die hat sogar 2 Ringe, also die hat so einen Zuchtverbandsring und einen wahrscheinlich Telefonring, ich habe sie noch nicht in der Hand gehabt. Aber die wohnt in dem Schwarm, die hat da auch sich verpartnert und die schläft da in der Reduit unterm Dach, kann man abends schön sehen, wo sie hinfliegt. Und der versuchen wir auch nicht zu helfen, die kann sich offensichtlich gut selber helfen. Und wenn man unsicher ist, dann kann man einfach ein Foto oder ein Video machen und an unser Beratungstelefon schicken.
Okay.
Das sind tatsächlich Anfragen, die wir immer mal wieder kriegen. Ist hier mit der Taube, braucht die Hilfe oder nicht?
Weil das ist immer so schwierig, ne? Also man hört es ja immer mit Vögeln, die aus dem Nest fallen, also Finger weg, damit die Mutter kommt. Und da denke ich mir dann immer so, man meint es ja natürlich gut oder möchte helfen, kann natürlich aber auch unbewusst oder ungewollt dann natürlich auch was Falsches tun. Ja. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, dass man da einfach zumindest so ein Grundverständnis oder grundsensibel für ist. Und wie ist es jetzt bei verletzten Tieren?
Also wenn man ein verletztes Tier sieht, dann sollte man so schnell es geht versuchen, das zu sichern. Und das geht auch wieder entweder, je nachdem wie geschwächt die Taube ist, mit einfach zugreifen. Die können einem auch nicht wehtun. Das ist häufig eine Frage, kann die mich nicht beißen oder so? Nein. Tauben sind völlig wehrlos, die können einen nicht verletzen. Und wenn die noch fliegen können, also die haben ja häufig so verschnürte Füße, dass die Zehen so nach unten gebunden sind und es teilweise schon abgestorben ist, das ist, weil die so viel unterwegs sind zu Fuß. Und dann können die zwar nicht mehr laufen, aber immer noch fliegen. Und dann bietet sich auch manchmal entweder diese umgedrehte Wäschekorblösung an oder halt ein Kescher, wenn man sie wirklich nicht kriegt.
Okay, gut, das ist auch ein wichtiger Indikator, um zumindest zu beurteilen, wie eventuell, das heißt, wenn eine Taube jetzt wirklich seit Tagen oder was gar nicht mehr fliegen kann, sieht man es dann so ein bisschen an Füßen, weil die eben zu viel läuft.
Nee, die laufen sowieso viel.
Okay.
Also wenn man einmal das gesehen hat, dann sieht man es eigentlich ständig hier im Hopfengarten. Da ist auch eine Taube, die hat eigentlich nur noch Stümpfe, die hat gar keine Zehen mehr, weil die laufen sehr viel, sowieso. Mhm. Und dann laufen die durch Haare oder Fäden von Stoffmärkten oder sowas und dann wickelt sich das so um die Zehen rum und zieht sich immer weiter zu.
Okay.
Und dann sterben die Zehen ab oder entzünden sich und deswegen gibt es so viele Tauben mit so Klumpfüßen oder wo ein ganzer Fuß komplett fehlt.
Okay.
Und dann können die noch fliegen, kein Problem, die können dann halt nur noch humpeln.
Okay, aber das ist dann halt der Situation geschuldet, aber die sind jetzt nicht zwingend, also die sind noch nicht hilfebedürftig dadurch.
Schon. Die eine Taube, die ich als Beispiel genannt habe, die ist mir einfach aufgefallen, weil das sieht alles verheilt aus oder da sind keine frischen Wunden, da sind auch keine Fäden mehr drumherum gewickelt. Aber wenn das so richtig akut verschnürt ist, das muss auch furchtbar schmerzhaft sein. Das ist ja, dann sieht man wirklich, dass der eine Zeh ist dann schwarz und es sieht halt fürchterlich entzündet aus und denen sollte man dann, wenn man kann, helfen.
Okay.
Also die Schnüre kann man aufschneiden, das ist nicht so problematisch. Also ich hatte auch schon mal eine, die einfach einen Faden drum gewickelt hatte. Das war zwar schon relativ eng, aber da war noch alles gut durchblutet. Und dann habe ich das einfach vorsichtig mit einer Nagelschere abgeschnippelt und dann war es gut. Aber häufig ist das dann so schlimm entzündet, dass die dann wirklich erstmal medizinisch versorgt werden müssen. Und da gibt es mehrere vogelkundige Tierärzte hier in der Umgebung, wo man halt dann anrufen kann, ob man sie vorbeibringen kann. Oder in Mainz gibt es immer das Tierheim.
Da stimmt, genau.
Kann man sie hinbringen.
Ah, siehst du, das ist doch schon mal was Gutes, was wir tatsächlich mitgeben können, wo man ja auf einmal jetzt einen Blick eben für sowas hat und dann mit seinem Gewissen vereinbaren muss, ob man wegschaut oder eben nicht. Aber wir können ja nur sagen, wie es geht. Ja, wenn man jetzt über euch, im Speziellen über euch, natürlich ich als Mainzer, supporte ich natürlich euch, aber natürlich gibt es ja auch in anderen Städten oder wenn jetzt welche zuhören, die gezielt über euch noch wissen wollen. Also ich weiß, ihr habt eine sehr gut bearbeitete Facebook-Seite, die ich immer sehr gerne schaue, weil ihr, ich finde, eine sehr, wie soll man sagen, liebevolle Mischung habt zwischen schlimm und gut, weil es gibt eben beides und wegschauen hilft nicht. Und ihr das auch immer wahnsinnig gut erklärt und auch viel mit Videos zeigt. Also, was ich auch von dir gelernt habe, wie ist denn eigentlich, also ich sag jetzt männliche, weibliche Tauben. Tauberig? Nee.
Täuber.
Also ich sag mal, Mann und Frau wechseln sich ab beim Brüten, was ich schon mal sehr spannend fand. Und ihr habt ein Video von einer Taube, die auch noch so richtig fauchen kann, wenn es darum geht, das Ei gegen das Gipsei zu tauschen. Also man sieht, die will, ich finde, das ist so herzerwärmend, weil man sieht in ihrem Blick ganz klar, ey, geh weg. Ja? Aber nicht mit so einer Bösheit, sondern mit so einer gewissen liebevollen Strenge, nenne ich es einfach mal. Ja, also so, geh weg und dann blustert sich so auf und hackt auch richtig. Aber jetzt, also man weiß ganz klar, was sie möchte oder was sie ausdrücken will, aber halt eben mit trotzdem so einer, ja, weiß ich nicht, liebevollen Art, nenne ich es jetzt einfach mal. Oder natürlich, wenn ihr verletzte Tauben habt, die es dann dank euch schaffen zu überleben und dann eben wieder lebensfähig sind. Klar, das sind natürlich die schönen Seiten. Die Seite Stadttaubenhilfe Mainz-Wiesbaden in Facebook. Ich glaube, so findet man es am schnellsten. Mhm. Die kann ich definitiv empfehlen. Ihr habt natürlich auch noch eine Webseite, die weiß ich jetzt nicht.
Stadttaubenhilfe-Mainz.de.
Okay.
Ja, aus den Zeiten, als wir noch nicht in beiden Städten.
Und ja, in dem Fall nehmen wir die Wiesbadener natürlich sehr gerne mit dazu. Das ist ja gar keine Frage. Wichtiger ist aber, wenn man euch unterstützen will, spenden. Braucht ihr auch Sachen oder ihr habt auch einen Wunschzettel bei Amazon, meine ich, gesehen zu haben zum Beispiel? Also wie kann man euch wirklich konkret unterstützen?
da gibt es total viele Möglichkeiten.
Also Geld ist immer wichtig. Geld geht immer. Also wenn ihr das jetzt hört, erstmal spenden, dann weiterhören. Ganz klare Sache.
Ja, also wir haben da auch ganz viele Möglichkeiten, wie man spenden kann. Man kann an unser Konto überweisen oder über PayPal. Was wir tatsächlich auch sehr gerne nutzen, ist diese Amazon-Wunschzettel-Geschichte, weil gerade die Pflegestellen, die brauchen immer ganz konkrete Sachen. Mal sind es so diese Insulinspritzen.
Dann habe ich schon gesehen, zum Aufpäppeln, ich schätze mal, das ist wie so Zucker oder so Sirup-ähnlich. Meine ich, so Fläschchen habe ich mal was gesehen. Vielleicht vertue ich mich auch.
Es gibt Futterzusätze tatsächlich für Küken, die per Hand aufgetrieben werden müssen.
Genau, das, genau.
Ja, diese Liste ist lang und da ist auch immer das drauf, was wir gerade akut brauchen. Und das kann man auch anonym spenden, wenn man gerne möchte. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und wir brauchen auch immer mehr auch helfende Hände. Das geht von Pflegestellen, die sich wirklich, also Pflegestellen, das heißt, dass jemand bei sich zu Hause im Badezimmer zwei Boxen hat, wo Tauben drin wohnen, die verletzt sind oder krank oder eben noch zu klein, um alleine zu überleben und die noch gefüttert werden müssen. Wir brauchen Leute, die Eier tauschen. Das machen wir überall in der Stadt in den Parkhäusern und das muss wöchentlich gemacht werden. Sobald die Eier gelegt sind, sollte man sie möglichst gegen Gipseier oder Plastikeier austauschen.
Das habe ich schon gesehen in einem Bericht beim SWR. Dann, ihr geht da auch richtig hin, durchleuchtet die, checkt dann ab und ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe es vorhin mal spontan verglichen mit einem Kastrationsprogramm bei Hunde oder Straßenkatzen. Das heißt, auch wenn ihr das seht, dass das jemand macht, vielleicht schon einen Blick haben, ne, dass da jemand was klaut. Aber auch wichtig, glaube ich, ne, wenn ihr jemand seht im Parkhaus, vor allem dann jetzt hier in Mainz, dass da ein, zwei Leute sind, vielleicht mal gucken, es ist kein Halunke ist, aber das wäre dann sehr gut möglich, dass ihr das seid, die eben Eier tauschen. Und das ist ganz wichtig. Also bitte nicht dann überbordenden Tierschutz und die Leute gleich anpöbeln.
Ja, genau. Und dafür brauchen wir aber tatsächlich helfende Hände. Was wir gar nicht so viel brauchen, ist, dass die Leute in der Stadt füttern, um zu dem Thema auch nochmal zurückzukommen, weil wir ja auch Schläge eingerichtet haben. Sowohl in Mainz als auch in Wiesbaden sind es jeweils 4 Schläge, die von uns betreut werden. Und das ist das sogenannte Augsburger Modell. Wir wollen die Tauben an diese Schläge binden, weil man sie da natürlich viel besser kontrollieren
natürlich kann. Sind sie weniger Gefahr ausgesetzt, kriegen richtiges Futter und es gibt keinen Streit in der Stadt, weil, also das hatte ich eingangs oder beziehungsweise im Vorgespräch ja gesagt, das habe ich jetzt schon so oft beobachtet, jemand füttert Tauben, dann kommt jemand anderes, der dann schimpft und ja gut, lässt sich so natürlich direkt vermeiden. Jetzt in dem Fall wie hier bei uns, weiß man, es gibt Leute, die sich da wirklich richtig drum kümmern und dann ist ja die Überlebensrate mit Sicherheit größer, als wenn die wirklich ganz auf sich alleine gestellt sind, ja.
Ja, und vor allem nehmen die halt auch die Schläge nur an, wenn man sie nicht woanders füttert.
Ah, okay, also umso wichtiger. Das ist jetzt für mich persönlich auch eine ganz zentrale Information. Okay, klar, wir hatten es ja vorhin, kommt eine Brieftaube, kann immer, wird gefüttert, sagt sie, cool, finde ich besser hier. Okay, also ganz wichtig, das zu wissen, absolut. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich kann nur sagen, habt ein Herz. Ich habe so einen wunderschönen Satz in der Doku gesehen, Tiere, die sonst keine Lobby haben. Ich habe das vorher immer mit bevorzugt Tieren aus der Massentierhaltung und habe jetzt auch wieder meinen Horizont erweitert. Die Tauben gehören dazu, die für uns keine Delikatesse sind. Stimmt, das siehst du, das hattest du vorhin auch gesagt. Man verdrängt so viele Sachen, ja, da denkt man gar nicht mehr dran, weil gut, ich persönlich mich ja da auch jetzt schon länger pflanze, aber stimmt, die werden ja auch noch gegessen, ja, siehst du, das, man lebt zwar in seiner eigenen Welt, aber vergisst manchmal auch so Dinge, ne? Das ist, da habe ich mir jetzt im Vorfeld überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber das wollen wir auch vermeiden. Wie gesagt, also helft, spendet. Ich finde die Idee mit der Wunschliste finde ich persönlich zum Beispiel super gut, weil man sich dann wirklich immer sicher sein kann, das sind Sachen, die ihr wirklich braucht. Wie gesagt, Geld sowieso, PayPal haben wir mittlerweile alle. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Ihr seid eingetragener Verein. Ihr macht das alles ehrenamtlich. Ich sehe das, wie gesagt, immer wieder in den Videos und finde das super, auch die Idee finde ich super und die Aufklärung finde ich super und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Der Lust auf Vegan Podcast von und mit Erik Hübner. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytaria. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von Alberts Pur Vegan, die Happytarier. Rein pflanzliche Lebensmittel aus kontrolliert biologischem Anbau. Gesunde und schon mehrfach ausgezeichnete Erzeugnisse für eine ausgewogene Ernährung. Ökologisch, hochwertig und super lecker. Werde auch du heute zum Happytarier.